Das politische Tagesinfo
von Radio Dreieckland aus Freiburg.
Einen schönen guten Abend, hier ist das Donnerstagesinfo vom letzten Donnerstag im September des Jahres 1990. Am Anfang wie immer die Bekanntgabe der Telefonnummer im Studio, das ist die 31028. Aber bevor es zur Themenübersicht geht, jetzt noch ein kurzer Hinweis.
Ja, bevor es so richtig losgeht, ein Hinweis auf ein Plenum, was jetzt stattfindet, ab 18 Uhr. Also wenn ihr euch beeilt, schafft ihr das auch noch. Ihr seid auch entschuldigt, könnt euch morgen die Wiederholung anhören vom Info von 10 bis 11. 18 Uhr Plenum im Strandcafé zu den Aktionstagen in Berlin, vor allem zum 3. Oktober, also dem Tag, wo formell jetzt nochmal die Annexion der DDR vollzogen wird, 3. Oktober in Berlin. Demos, Aktionen von Freiburg wollen Leute hinfahren. Die treffen sich heute um 18 Uhr im Strandcafé, um alles zu bequatschen. Nachher verlieren wir da noch einen Satz dazu.
Oder mehrere. Jetzt aber zur Themenübersicht. Nach zwei Kurzmeldungen gibt es heute ja nur vier Themen. Wir fangen an mit großdeutschem Nationalismus und Wohnungsmarkt, der Wohnraum. Von der Ware zur Klassenfrage. Das ist ein kleiner Beitrag zur aktuellen Situation. Dann geht's nach Heidelberg zum Thema Häuserkampf und Umstrukturierung. Heute ein Beispiel aus dem nordbadischen Raum. Dann Euskadi, staatlich initiierte Morde und die Hindernisse bei ihrer Aufklärung. Und am Schluss ein Beitrag zu Südafrika. Seit Mitte August wird der Konzern Daimler-Benz in Südafrika bestreikt. Die Geschäftsführung denkt inzwischen an eine Verlegung der Produktionsstätte nach Namibia nach. In der Nacht von Samstag auf Sonntag vergangener Woche sind ein oder mehrere unbekannte TäterInnen in die Verlagsräume der Stadtzeitung Freiburg eingedrungen und haben durch eine gezielte Sabotageaktion versucht, das Erscheinen der Oktoberausgabe zu verhindern. Dabei wurden am Computer der Veranstaltungsredaktion durch Formatierung sowohl der Festplatte als auch der Sicherungsdiskette die vollständig eingegebenen rund 2000 Termine für den Veranstaltungskalender der Stadtzeitung gelöscht. Außerdem entwendeten die oder der Täter die auf Diskette abgespeicherte Abonnentendatei, eine Anzeigenvorlage und Teile des fertiggestellten Layouts. Die Hintergründe des Anschlags sind noch ungeklärt. Von Seiten der Redaktion wurde heute nicht bestätigt, dass dies in Zusammenhang mit der Schassung eines Redakteurs stehen könnte. Auch hat sich der Verdacht nicht erhärtet, dass die Unzufriedenheit mit dem Inhalt dieser Veranstaltungskalenderzeitung Ursache der Handlung sein könnte. Die Zeitung erscheint weiterhin. Zum Thema Altlasten. Spektakuläre Schadensfälle wie zum Beispiel die Deponie Georgswerder, bei der in den zutage getretenen Sickerölen unter anderem auch das berüchtigte Seveso-Dioxin entdeckt wurde, oder die mit Wohnhäusern bebaute ehemalige Schlammdeponie Bielefeld-Bracke, in der toxische Produktionsrückstände abgelagert wurde, haben die Erfassung, Untersuchung und Sanierung von Altlasten zu einem Anliegen des öffentlichen Interesses werden lassen. Die Altlastenkonzeption der Landesregierung Baden-Württemberg zielt darauf ab, dass die Behandlung von Altlasten systematisch und einheitlich hinsichtlich des Verfahrens und hinsichtlich der Bewertung durchgeführt wird. Jetzt steht Freiburg als Testgebiet für eine flächendeckende historische Altlastenerhebung zur Diskussion. Die Landesanstalt für Umwelt, LFU, unterbreitete kürzlich ein Angebot, eine historische Altlastenerhebung auf Gemarkung Freiburg durchzuführen. Dazu das Bürgermeisteramt Freiburg. Unter anderem schreibt es, böse Überraschungen, wie zum Beispiel im Grün, ließen sich künftig weitgehend vermeiden. Und für die Erkundung von kommunalen gefahrverdächtigen Flächen und zur Behandlung von kommunalen Altlasten stehen Finanzmittel aus dem Altlastenfonds zur Verfügung. Der Verwaltungs- und Finanzausschuss befürwortet die Durchführung des Pilotprojekts flächendeckende historische Erhebung von altlastverdächtigen Flächen und Altlasten auf Gemarkung Freiburg und die Einstellung eines technischen Angestellten für die Mindestdauer von 2 Jahren. Dies wird dann auch Thema sein am kommenden Montag, den 1.10. im Ratssaal in Freiburg um 16.15 Uhr und zwar in einer öffentlichen Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses. Welche praktischen Folgen eine solche Erhebung für die Sanierung des Grüns in Freiburg haben wird, lässt sich so einfach jetzt noch nicht abschätzen.
I love the world, I love the world, I love the world.
Deutschnationalismus und Wohnungsmarkt. 4 Quadratmeter, das ist die Wohnfläche, die für sogenannte Aus- oder Übersiedler vorgesehen sind. Im Rahmen des sogenannten Landesbehelfsbautenprogramms werden schon Anfang 1991 fast 2000 Plätze im Regierungsbezirk Freiburg belegungsfähig sein, obwohl bis heute noch kein Spatenstich dafür getan worden ist. Der Grund für die Schnelligkeit des Vorhabens liegt nicht etwa in der plötzlichen Erkenntnis, dass allgemein ein dringlicher Bedarf an billigem Wohnraum besteht. Der Grund liegt zum Beispiel in der Bauweise. Einfache Gebäude ohne Keller in Leichtbauweise. 10 Jahre, so das Regierungspräsidium Freiburg, sollen diese gerade noch windsicheren Bauten halten. Ein weiterer, noch wichtigerer Grund liegt wohl in der Tatsache, dass es sich hierbei um eine Reaktion auf Direktiven von oben handelt. Von den Fabrikanten Großdeutschlands, welche es nicht geschafft haben, die Menschen aus der DDR manövrierfähig zu halten und in deren Land festzuhalten. Also ist es notwendig, rechtzeitig vor den Wahlen so zu tun, als ob es den Herren ein wichtiges sei, ausreichend Wohnraum für sogenannte niedrige Einkommensgruppen zu schaffen. Dass dies nicht der Fall ist, zeigen massiv die nicht vorhandenen Wohnraumbeschaffungsmaßnahmen für Wessis. Diese würden wohl ihr Nichtwahlverhalten eh nicht ändern. Sie scheinen nicht käuflich. Hintergrund der Maßnahme ist eine ganz klare Interessen-, also Machtpolitik. Deutsche aus der DDR kriegen schnell, wenn auch engen Wohnraum. Das befriedigt deren Primärbedürfnis. Deutsche aus anderen östlichen Ländern werden zunehmend auf ihr wahres Deutschtum überprüft und dann notgedrungen auch reingelassen. Aber wehe, sie sind bei den Wahlen nicht auch allzu dankbar für diese Großzügigkeit. Nichtdeutsche aus östlichen Ländern sollen möglichst bleiben, wo sie sind. Diese dürften sowieso nicht wählen. Visumzwang. So sieht in der Praxis der neue großdeutsche Nationalismus aus. Doch zurück zum Landesbehelfsbautenprogramm. Das Regierungspräsidium schreibt, Zitat, das Land Baden-Württemberg hat bis Mitte August des Jahres rund 80.000 Aus- und Übersiedler aufnehmen müssen. Wenn wir uns erinnern, es ist gerade ein halbes Jahr her, da wurden Leute aus der DDR zu Besuchen in Freiburger Hotels willkommen geheißen. Heute muss das Land 4 Quadratmeter für einen Menschen aufbringen. Es kommt den Herren hier eben nicht auf die Menschen an, sondern auf die frei werdenden Ressourcen. Waren die Menschen aus der DDR bisher Manövriermasse einer Clique von Missbräuchern sozialistischer Ideen, werden sie jetzt vom westeuropäischen Kapital unter großdeutscher Führung, versteht sich, missbraucht. Doch nochmal zur Wohnsituation. Deutsche also haben hier eine sogenannte Daueraufenthaltsgenehmigung, auch wenn sie nur 4 Quadratmeter bewohnen. Gleichzeitig wird AusländerInnen ohne Deutschseinsnachweise eine Daueraufenthaltsgenehmigung nur erteilt, wenn sie pro Person mindestens 12 Quadratmeter nachweisen. Das Interesse der Herrschenden, Deutschland den Deutschen. Die wahren Grenzen aber liegen nicht zwischen den Völkern, sondern zwischen oben und unten. Ganz deutlich wird diese Grenze immer wieder am Wohnungsmarkt. In der DDR zum Beispiel werden MieterInnen mit rechtsanwältlichen und anderen Drohungen aus ihren Wohnungen zu drängen versucht. Die gesetzlichen Bedingungen für eine solche Aneignung ehemals eigenen Wohnkapitals ohne Rücksicht auf die gegebene Situation haben sich die westdeutschen Grund- und Bodenspekulanten bereits schaffen lassen. Bis zu 1 Million Grundstücke, so der Mieterbund Brandenburg, wollen sich Westler jetzt zurückholen, teilweise sogar mit dem Vorschlag, dass die MieterInnen ja doch in die leer werdenden Kasernen der sowjetischen Militärs einziehen könnten. Als einen Schlag ins Gesicht der Wohnungssuchenden bezeichnet der UASA der Uni Freiburg die Stellungnahme des Bundesministeriums der Finanzen vom 25. September des Jahres bezüglich der Kondition des Bundes für den Verkauf der frei werdenden Militärgelände. Gerade jetzt, so der UASA, wo die Wohnungsnot katastrophale Ausmaße angenommen hat, böte sich die einmalige Gelegenheit, durch die Umwandlung von bisher militärisch genutzten Einrichtungen eine schnelle, unbürokratische und ökonomisch sinnvolle Entspannung der Wohnsituation herbeizuführen. Doch nach dem Willen des Finanzministeriums soll alles ganz anders kommen. Im Verkauf der Militärgelände zu Höchstpreisen sehen die Herren von Bund und Kapital eine Möglichkeit, die Haushaltslöcher zu stopfen. So sollen die Wohnungssuchenden nicht nur die Kosten der deutschen Einheit, sondern auch die Folgen der bereits vor dem letzten Herbst angelaufenen Verschuldung des Bundes tragen. Eine Finanzpolitik, die zuerst Schulden in nie dagewesener Höhe auftürmt und die Zeche dann von den sozial Schwachen bezahlen lässt, kann allenfalls noch als zynisch bezeichnet werden. Deutlichere Beispiele für die Arroganz der Macht sind kaum aufzuzeigen. Was wir brauchen, ist keine Bevölkerungspolitik, keine Macht, und zwar für niemanden. In dem Zusammenhang noch ein Hinweis, der für die für heute geplante Veranstaltung des im RC, im Radikaldemokratischen Zentrum in Freiburg, im Stühlinger in der Egonstraße 54, zu einem Thema Wohnungsbau und Flächendiskussion, die muss heute leider ausfallen, unter anderem oder insbesondere, weil das Amt für öffentliche Ordnung sich jetzt nicht öffentlich Stellung nehmen will.
Nochmal geht's um die Dächer über den Köpfen. Häuserkampf in Heidelberg. Ende Juni schon gab es die Besetzung eines leerstehenden Hauses in Heidelbergs Innenstadt. Dort eine ähnliche Situation wie hier. Immer mehr Mietwohnungen werden in Eigentumswohnungen umgewandelt und die Mieten durch Luxussanierung unbezahlbar gemacht. Spekulanten verkaufen die dann teuren Eigentumswohnungen. Die Besetzung in etwa vergleichbar der Aktion am Freiburger Löwenbräugelände letzten Winter sollte keine militante, auf Konfrontation ausgerichtete Sache werden, sondern beinhaltete auch den Punkt, Kontakt aufzunehmen mit den Anwohnern und Anwohnerinnen, den Versuch, die Inhalte der Besetzung, eben Protest gegen die Wohnraumvernichtung und Luxussanierung, das Ausprobieren aber auch kollektiver Lebensformen zu vermitteln. Das Haus selber gehörte der Stadt, die es jetzt mittels eines Erbpachtvertrages dem Studentenwerk der Heidelberger Universität überlässt. Dieses plant die hässlichen, bekannten Studentinnenwohnheime, wie wir sie aus vielen Städten kennen. Abgerissen wurde es auch direkt nach der schnell, nämlich nach 2 Tagen, durchgeführten Räumung. Heidelberg, eine Stadt, in der die Umstrukturierung schon sehr weit vorangeschritten ist. Billiger Wohnraum ist in kaum einem Viertel mehr anzutreffen. Trotzdem gibt es noch einige leerstehenden Häuser. Diese leerstehenden Häuser gehören auch zu den Ansatzpunkten, an denen das nach der Besetzung aus der Besetzerinnengruppe heraus im Sommer neu entstandene Wohnraumnotplenum weiterarbeitet. 20 von diesen Häusern sollen demnächst auch der Abrissbirne zum Opfer fallen. In der Innenstadt, in der Nähe des alten Klinikums, soll ein neues Herzklinikzentrum entstehen, das Herzcenter. Herzcenter heißt Beton- und Glaspalast, in dem sich berühmte Herzspezialisten private Praxisräume schaffen werden. Entsprechend werden sich dort diejenigen behandeln lassen, die dafür genügend Kohle haben. Diesem Komplex galt letztes Wochenende eine erneute Besetzung in Heidelberg, dazu eine Frau.
Das war eine Besetzung, wo, also weil, wie gesagt, in der Zeit auch einen ganzen Haufen Prozesse jetzt in der Zeit auf uns zukommen werden, wo dann irgendwie die Leute, die drin waren, keine Lust hatten, erwischt zu werden. Und das heißt, dass die Leute, die drin waren, sich irgendwie ziemlich zurückgehalten haben, also auch sich nicht großartig gezeigt haben. Und am Montag, als dann geräumt worden ist, sind die Leute auch wieder draußen gewesen. Mhm. Also es war niemand drin, als die Polizei geräumt hat. Jetzt muss man dazu auch sagen, dass es beim Marienhaus klar ist, dass das kein Haus ist, wo wir selbst eine Utopie mit verbinden könnten. Also das ist ganz klar, dass wir das nicht kriegen werden. Da sind die Pläne einfach schon viel zu weit geschritten. Und also da kann man höchstens sagen, also das ist eine Schweinerei, was da passiert. Und da hat die Stadt sich jetzt als Spekulantin im Prinzip auch betätigt, weil sie halt die Sachen verkauft, an Spekulanten verkauft, an bekannte Spekulanten verkauft und halt nicht dafür sorgt, dass dieser Wohnraum erhalten bleibt.
Freiburg soll in den Augen der Stadt, Landes und sonstigen Herrschenden die neue Kongressstadt in der Mitte Europas werden. Heidelberg, 180 Kilometer den Rhein hinunter, ist seit einiger Zeit Zentrum medizinischer Forschung. Das Deutsche Krebsforschungszentrum, aber auch ein großes Genforschungszentrum sind dort angesiedelt. In diese Reihe passt wohl auch das neue Herzcenter. Ob die infarktgeschwächten Manager dann fix von der KTS ins neue Klinikum geflogen werden? Aber wo Forschung und Wissenschaft anzutreffen sind, ist auch die Industrie nicht weit. Hier in Freiburg braucht sie die 15. Fakultät für angewandte Wissenschaft. In Heidelberg sind es neben der Forschung auch einige große Industrieunternehmen und Konzerne, die sich ansiedeln oder schon da sind.
Viel in Richtung Forschung auch und zum Beispiel auch in Richtung Genforschung. Das sind halt im neuen Heidelberg-Feld schon einen ganzen Haufen Komplexe. Dann gibt es halt Richtung Medizin, Universität. Und dann Industrie ist, ja, ich glaube, Industrie an für sich ist relativ unterentwickelt. Also es gibt ein paar größere Firmen, so wie Heidelberger Druckmaschinen. Die sind auch dabei, sich halt ziemlich auszudehnen, auch in einem Wohngebiet, wo sie versuchen, irgendwie ganze Komplexe aufzukaufen und sie teilweise abzureißen oder halt umzubauen zu ihren Zwecken. Das ist gerade in Bergheim zum Beispiel. Und dann, was in Heidelberg halt ist, ist halt, dass viel abgerissen wird für große Hotelzentren. Am Bahnhof wird zum Beispiel gerade sowas gebaut, Hotel mit Einkaufspassagen. Dann ist zum Beispiel Arthur Brown Bowery, hat jetzt ein Gelände gekriegt, wo sie am Bauen sind. Mhm. IBM baut, also hat vorzubauen. Und das sind, die versuchen halt einmal irgendwie möglichst alle zentral zu liegen. Mhm. Was natürlich eigentlich von der Infrastruktur von Heidelberg eigentlich gar nicht unbedingt so logisch ist. Aber das sieht dann halt so aus, dass jetzt die eine große Brücke, die über den Neckar geht, halb abgerissen wird und erweitert wird und da halt auch ein großes Einkaufszentrum gebaut wird, also dass auch versucht wird, die Infrastruktur zu ändern, wo halt auch ein Haufen Geld reinfließt. Ne?
So viel zu den Projekten der Gegenseite. Jetzt noch ein paar Worte zu den Zielen des Wohnraumnotspektrums in Heidelberg.
Es geht ja nicht nur darum, dass wir Wohnraum jetzt für uns kriegen, sondern halt auch einfach, dass diese Stadtteilberuhigung und diese Befriedung, also auch gerade im Hinblick auf Europa 92, was es da geben soll, zum Beispiel keine besetzten Häuser mehr, oder halt überhaupt Aufstandsbekämpfung im Vorfeld, um so Sachen öffentlich zu machen und halt ja auch was dagegen zu tun. Also nicht immer nur zu erzählen, wie furchtbar und wie schlimm das doch alles ist, sondern versuchen wirklich, uns da zu wehren.
Es geht aber in der Gruppe innerhalb dieses Plenums, die wie erwähnt die erste Besetzung gemacht hat, nicht nur um eine politische Stoßrichtung nach außen, sondern auch darum, die Begriffe Kollektivität, kollektives Leben zu definieren und in die Praxis umzusetzen.
Sprich, dass man sich Gedanken darüber macht, ob wir auch irgendwelche patriarchalischen oder überhaupt hierarchischen Strukturen haben unter uns, Umgehensweise miteinander, wie redet man zum Beispiel in Gruppe miteinander, lauter so Sachen spielen damit rein. Wie geht man mit den eigenen Ängsten und Problemen um? Dass halt nicht jeder und jeden so vereinzelt vor sich mit seinen eigenen Macken rumkämpft und dass da drin halt unheimlich viel Energie verloren geht, sodass halt die Leute dann eigentlich von der politischen Arbeit auch sich dann zurückziehen, weil es ihnen nichts mehr bringt, weil sie mit ihren eigenen Problemen so viel zu tun haben, dass sie ja sich um das Globale sozusagen gar nicht mehr kümmern können. Mhm. Also es geht uns schon ganz massiv darum, dass wir halt auch politisch aktiv sein wollen. Also wir wollen uns nicht in so einen Psycho-Klüngel da zurückziehen. Ja. Da stehen wir nicht unter Kollektivität, sondern halt einfach eine Effektivität durch das Aufeinanderzugehen, gegen das gegenseitig auch mal festhalten.
It's not a crime to be innocent, these things we have not done. But you're not some little child. Spring is past and gone. Hey, hey. Well, I know my craving heart, and I've seen your vicious eyes. Hey, hey. I think we know the truth, both you and I. Don't flutter your lashes like a little girl. Ask me why it's such a cruel, cruel world. No, don't ask any more stupid questions. You already best.
So, wir haben also die Reihenfolge der internationalen Themen vertauscht. Zunächst kommt der Beitrag zu Südafrika und dann erst Euskadi. Am 4. September meldete die Frankfurter Rundschau in einem kurzen Artikel, dass ein Streik schwarzer Arbeiter und Arbeiterinnen bei Daimler-Benz in Südafrika durch die Bullen beendet wurde. Die Streikenden hatten das Werksgelände in East London am Indischen Ozean 17 Tage lang besetzt und den Betrieb lahmgelegt. Daimler-Benz spricht von 100 Millionen Mark Verlust durch den Produktionsausfall. Dieser Streik war aber nicht von der südafrikanischen Metallarbeitergewerkschaft NUMSA organisiert worden, sondern es war ein sogenannter wilder Streik von ca. 400 Arbeiterinnen. Der Streik richtete sich zum einen gegen die niedrige Bezahlung durch Daimler, zum anderen aber auch gegen die Metallarbeitergewerkschaft NUMSA selber. Diese nämlich war bereit, mit einem nationalen Forum über Löhne zu verhandeln. Nationales Forum, das ist ein Zusammenschluss mehrerer Automobilhersteller in Südafrika, also Volkswagen, Nissan, Toyota und eben Daimler-Benz. Die Wildstreikenden waren aber gegen Verhandlungen mit diesem Forum. Sie wollten direkt mit Daimler verhandeln, weil sie damit auf bessere Abschlüsse hofften. Anfang September also wurde dieser Streik durch einen Großeinsatz der Bullen beendet, die Streikenden aus dem Unternehmen entlassen. Das wiederum ließ sich die NUMSA, also die Metallarbeitergewerkschaft, nicht gefallen. Sie verlangt die Wiedereinstellung der entlassenen Arbeiter und Arbeiterinnen. Nachdruck verleiht die NUMSA ihren Forderungen durch einen diesmal breit organisierten Streik. Aus dem wilden Streik wurde also ein organisierter. Das heißt, seit Mitte August, dem Beginn des wilden Streiks bis heute, hat kein einziges neu gebautes Fahrzeug mehr die Fließbänder in der Mercedes-Fabrik am Indischen Ozean verlassen. Der Produktionsstopp kostet Mercedes-Benz nach eigenen Angaben täglich rund 8 Millionen Mark. Seit Beginn des Streiks sollen sich die Verluste auf insgesamt 100 Millionen addiert haben. Und derzeit wird weiter gestreikt. In den letzten 5 Jahren wurden nicht einmal die geplanten Produktionszahlen erreicht. So klagt der südafrikanische Daimler-Generaldirektor Köpke. Und deshalb gibt es Überlegungen, umzuziehen. Aber nicht zurück in die BRD, sondern in das Nachbarland Namibia. Köpke erklärte dazu am letzten Wochenende:
Wenn die Streiks und Produktionsunterbrechungen weitergehen, wird der Betrieb so stark betroffen, dass eine endgültige Schließung zur wirklichen Bedrohung wird.
Das passt zu Gerüchten, die in südafrikanischen Wirtschaftskreisen kursieren. Die Geschäftsleitung von Daimler-Benz studiert Pläne, die Produktion nach Namibia zu verlagern. In Stuttgart wird das allerdings dementiert. Weder in Namibia noch in anderen Ländern Afrikas sollen neue Produktionsstätten aufgebaut werden. Hält sich der Konzern zurzeit nur bedeckt und rückt mit Umzugsplänen erst später raus? Oder ist eine Schließung des südafrikanischen Werks nur eine Drohung? Die ANC-Vertreterin in Bonn konnte uns heute dazu nichts sagen. Für sie sind diese Überlegungen des Konzerns neu. Aber abwegig sind sie nicht, denn immerhin 100 Millionen Mark Verlust bedeuten schon etwas. Und die Gewerkschaften in Namibia sind auch nicht so stark wie die südafrikanischen. Da aber weder der ANC noch die SWAPO dazu eine Einschätzung abgeben wollten, befragte ich einen Vertreter der Anti-Apartheids-Bewegung in Stuttgart. Ich befragte ihn zu einem möglichen Wechsel von Daimler von Südafrika nach Namibia.
Es ist als Drohung aufzufassen, ja, würde ich sagen, weil es eben überhaupt schon immer ziemlich viele Streiks gegeben hatte. Und da war ja jetzt vor kurzem dieser wilde Streik. Und ich denke, die Daimler-Geschäftsleitung ist einfach genervt, dass die eben so viel Produktionsausfall haben, der also täglich, was weiß ich, mit wie viel Millionen Rand beziffert wird, dass es zunächst mal als Drohung zu verstehen ist. Ja. Langfristig könnte ich es mir vorstellen, dass sie tatsächlich nach Namibia abwandern. Aber ich denke, dass sie da zunächst mal abwarten, wie sich da die Situation politisch und wirtschaftlich entwickeln wird. Und dann natürlich auch mit Unterstützung der Bundesregierung und irgendwelchen Entwicklungsprojekten. Also nur auf eigene Kosten werden die da keinen Umzug machen, weil der kommt ja auch recht teuer wieder dann auf Kosten uns, also der Steuerzahler.
Ob die namibische Regierung Daimler mit offenen Armen empfangen würde, ist offen. Immerhin bildet die SWAPO, die ehemalige Befreiungsbewegung in Namibia, die Mehrheit der Regierung. Namibia sei den Wahlen im November letzten Jahres in die sogenannte Unabhängigkeit entlassen, braucht aber auch Kapital für den Aufbau des Landes und ist deshalb an westlichen Geldern nicht uninteressiert. So, dass Klassengegensätze erst einmal in den Hintergrund gedrängt würden. Sicher ist erst einmal, dass Daimler die eigene vorteilhafte Situation wählen wird. Wenn aber die südafrikanischen Arbeiter und Arbeiterinnen Daimler schaden können, dann müsste das überall möglich sein.
Never asked for any of
Euskadi. Letzte Woche berichteten wir von einem erneuten Fall von brutaler Erschießung eines ETA-Mitgliedes durch die spanische Polizei in Iruña, auch bekannt unter dem spanischen Namen Pamplona. Nach der Erschießung des einen wurde später ein anderes Mitglied der ETA verhaftet. Dies jedoch war nur der Schlusspunkt in einer Reihe von zuvor schon 23 Morden. Vor 2 Jahren sah es schon so aus, als würde juristisch ein Anlauf gemacht, diese Morde aufzuklären. Damals stellte sich heraus, dass die sogenannte Antiterrorgruppe GAL, GAL, direkt vom spanischen Staat ausgeschickt wurde, um den baskischen Befreiungskampf durch Tötung seiner Aktivistinnen zu bekämpfen. Im Juli 1988 wurden 2 Polizeikommissare, José Amedo und Michel Domínguez, an ihren Arbeitsplätzen verhaftet. Anklage wurde erhoben. Die 2 Kommissare wurden angeschuldigt, die GAL organisiert und beauftragt zu haben. Nicht die von der ETA verfolgten und erpressten Unternehmer, sondern der Staat selber hatte die Todeskommandos ausgesandt, die von 1983 bis 1986 im französischen Baskenland ETA-Mitglieder und Anhänger ermordeten. Staatsterror in Spanien, die Täter im Gefängnis, der Schutzring der Polizei durchbrochen, die sozialdemokratische Regierung Felipe González auf der Anklagebank. Dem Ganzen vorausgegangen war genaue journalistische Arbeit 2 Reporter und ein Untersuchungsrichter, Baltasar Garzón, der sich anscheinend nicht hat beeinflussen lassen. Schon 1982 beauftragte Regierungschef González seinen Innenminister, das Problem, das sie mit der Existenz des baskischen Befreiungskampfes haben, schnell zu lösen. Bald darauf agierte von Bilbao aus die GAL, die nach Morden offen die Verantwortung übernahm. Lösen allerdings konnten sie das Problem so nicht. Die ETA kämpft nach wie vor mit großer Unterstützung des baskischen Volkes. Hat die Regierung sich inzwischen zur Wahrheit bequemt, wird der Prozess die wahren Organisatoren der GAL enthüllen. Premier González hat bei seiner Ehre geschworen, dass er mit dieser Sache nichts zu tun hat. Doch er hat handeln lassen. Auf Druck der Regierung ist der furchtlose Chefredakteur der beiden Journalisten entlassen worden. Das Innenministerium hat dem Richter die Einsicht in seine Sonderfonds verweigert, mit denen es die Aktionen der GAL finanzierte. Dabei hatte Richter Garzón festgehalten, dass der erwähnte Kommissar Amedos Mörderorganisation mit illegalen Abzweigungen von öffentlichen Geldern funktionierte. 2 weitere wichtige Zeugen im Prozess, Guardia Civil Oberstleutnant Rafael Maza und der Hintermann Paesa, die Waffen verteilten, Schuldige zum Lande hinausschleusten und den Prozess zu blockieren versuchten, werden nicht befragt. Den ersten hat die Regierung auf Sondermission nach Bolivien abgeschoben. Der 2. ist Vertreter des afrikanischen Staates Sao Tome an der internationalen Organisation in Genf und besitzt deswegen diplomatische Immunität. Die Schweiz kann Paesa nicht ausliefern. Sao Tome erhält hohe Unterstützung von Madrid und ist zu dem Kuhhandel gezwungen worden. Zum Prozess werden die gedungenen Mörder also nicht erscheinen. Das hat die spanische mit der portugiesischen und französischen Regierung abgesprochen. Die Hauptzeugen werden fehlen und Kommissar Amedo wird nicht aussagen, wer seine hohen Auftraggeber waren. Seine Vorgesetzten haben ihm nach Journalist Miral, einer der Reporter, die vorhin erwähnt wurden, mit Hafterleichterungen und Geld für die Zeit danach vertröstet. Anfang 1991 soll der Prozess beginnen. Eine lückenlose Aufklärung und die Offenlegung derjenigen, die hinter den brutalen Morden stehen, ist aber unter diesen Voraussetzungen von der spanischen Justiz nicht zu erwarten.
Makeup on really well. She looks cool in the flashing lights. All the boys gossip about the shape of her legs on these muddled up and drunken nights. And if it's all got to end up between the sheets, well, she can coo like a virgin dove. But really, she just doesn't want to be alone. And if you want, you can call her love. Beg a light. He's got
try and make sense of these new surroundings. I only changed my name a couple of times. Please take me back, Joey. Well, I'm really sorry. You try to make me happy, but you've gone to someone else, and they're starting a family.
Vorhin haben wir es schon erwähnt, es läuft jetzt gerade ein Plenum hier im Strandcafé von Leuten, die nach Berlin fahren wollen am 3. Oktober, um an dem Tag, der, also dieser erste Feiertag in diesem Gesamtdeutschland sein soll, dem was entgegenzusetzen, bei einer Demo mitzumachen. Wir wollten eigentlich mit jemand hier im Studio jetzt darüber sprechen, von den Leuten, die nach Berlin fahren. Es hat aber leider nicht geklappt, dass jemand kommt, sonst hätten wir da gern mal drüber diskutiert. Also ich habe da selber auch einige Fragen dran, wieso jetzt gerade auf diesen 3. Oktober mobilisiert wird. Ich finde, dass das nur ein Tag ist, also ein Tag auch nicht, der von uns bestimmt wird, um was zu machen, sondern es ist eben ein Feiertag von den Herrschenden im zukünftigen Gesamtdeutschland. Und da wäre für mich so eine Frage, ob man sich nicht grundsätzlicher Gedanken darüber machen sollte, wie man diesem neu entstehenden Deutschland jetzt tatsächlich was entgegenhält. Und da vielleicht an einer langfristigen Perspektive auch arbeitet, anstatt jetzt gleich wieder zu überlegen, wir mobilisieren am 3. Oktober nach Berlin, vielleicht auch noch zu ein paar mehr Aktionstagen. Es laufen ja Tage vom 29. September bis zum 4. Oktober, wo Sachen passieren sollen. Aber das ist so eine Frage von mir. Wie geht's denn dir da damit, mit dem Thema?
Ja, eine andere Frage, oder die wird wohl in die gleiche Richtung gehen. Vielleicht ein bisschen konkreter, ob die BRD nicht schon lange den Kurs in Westeuropa oder auch sogar schon weiter bestimmt, eben auch sich in der DDR zum Teil eingekauft hat und auch schon lange oder länger dort einen Teil des Kurses dort bestimmt. Und die Frage ist, der 3. Oktober nicht eigentlich nur noch der formale Akt, zu sagen, die DDR ist jetzt ein- oder aufgekauft worden, zum Beispiel die ganzen Versande, also Katalogsversande, lassen ja schon lange ihre Produkte in der DDR herstellen, und zwar zu Billiglohnpreisen. Also was bedeutet dieser 3. Oktober? Läuft es nicht schon lange, oder hätte man es nicht schon viel länger thematisieren sollen müssen, wie die BRD versucht, in allen Ländern den Kurs zu bestimmen, eben nicht auf einer ökonomischen Ebene. Ja, jetzt haben wir aber eigentlich keinen von diesem Plenum oder keine gefunden, die was dazu sagen will. Dafür ist jemand anders ins Studio gekommen, und den wollten wir mal fragen, ob er auch am 3. Oktober zu dieser Demo nach Berlin fährt oder nicht.
Ja, also ich war nicht nach Berlin, habe ich für mich entschieden.
Und dann könntest du vielleicht noch sagen, warum.
Ja, also ich habe so ähnliche Kritik dran, wie ihr teilweise schon gesagt habt. So. Und was ich halt auch irgendwie überhaupt nicht irgendwie verstehe, ist irgendwie, ja, warum jetzt an dem 3. Oktober irgendwie zentral nach Berlin mobilisiert wird und in den Städten selber irgendwie, ja, was ich dezentral oder so, geht überhaupt nichts. Ich meine, klar, also warum nichts geht in den einzelnen Städten, ist mir klar, weil es da keine Grundlage für gibt, weil man der ganzen Entwicklung in allen Städten oder in fast allen Städten recht ohnmächtig gegenübersteht. Und ja, jetzt irgendwie da was vom Arsch zu brechen irgendwie und zentral nach Berlin zu fahren, ja, irgendwie, da meinen jetzt irgendwie Berlin und dem jetzt da was entgegen, wenigstens etwas entgegenstellen zu müssen, so, das finde ich auch ein bisschen komisch.
Ja, ich denke, wir machen ja hier im Info auch ständig Anti-Wiedervereinigungsarbeit, recht kontinuierlich. Allerdings das Thema Deutschland oder BRD, DDR behandeln wir natürlich nicht so ausführlich, oder bisher jedenfalls. Aber im Prinzip wäre es natürlich genauso gut möglich, denke ich, jetzt mal nach Berlin zu fahren und zu demonstrieren, wie das ist, wenn das Brandenburger Tor einen Fuß verliert. Allerdings hat es ja dann noch 9 andere, denke ich. Also, und viel würde es jetzt von hier aus nicht bringen, aber ich denke, wenn Leute Zeit haben, und haben, denke ich, einige Leute Zeit, dahin zu fahren. Warum nicht, denke ich mir.
Ja, Ja, es war so ein Punkt auch. Ich habe heute Mittag mal mit jemand geredet, der hat dann gesagt, er findet es relativ sinnlos, wenn jeweils in den Einzelstädten dann 40 bis 50 Leute versuchen, was auf die Beine zu stellen und sie versuchen anstattdessen wenigstens in Berlin einigermaßen massiv aufzutreten, um diesen offiziellen Jubelfeierlichkeiten was entgegenzusetzen. Ich denke aber, dass auf der anderen Seite genau darunter dann auch wieder leidet, was in den einzelnen Städten eigentlich zu entwickeln wäre, an kontinuierliche Strukturen, die sich auch nicht immer wieder nur an einzelnen Themen festhalten, sondern wo ja längerfristig auch Diskussionen und politische Arbeit stattfindet. Also es geht nicht, jetzt sich auch immer mehr Daten zu suchen, an denen man dann nur an die zentrale Orte hinfährt, um dort was auszudrücken, sondern sich für mich auch wichtig, vor Ort so eine Arbeit zu machen. Ja, da ist halt das Radio zu wenig dazu, also das ist ja nur ein Punkt.
Ja, wie stellst du dir so eine kontinuierliche Arbeit in Freiburg zum Beispiel vor?
Weiß ich nicht. Also zu dem Thema gibt es ja jetzt auch schon verschiedene andere Diskussionsvorschläge. Da kann ich den einen nur kurz erwähnen, dass Aktionstage Anfang November nochmal sein sollen, die dann im 9. November in einem nochmal Aktionstag enden, vielleicht am 3. November schon eine Demo mit einem antiimperialistischen Charakter, also auch mit einem Charakter, wo dieses nationale Dingenskirchens nochmal genauer angeguckt wird, was steckt da eigentlich dahinter, worum geht es uns grundsätzlicher, nicht nur gegen einen Staat oder eine Nation. Ja, und dann Diskussionen und Veranstaltungen stattfinden sollen in dem Zeitraum und diese ganzen Themenbereiche diskutiert werden. Am 9.11. dann vielleicht ein Aktionstag, das ist ja ein Jahrestag vom Mauerfall letztes Jahr, aber da sind ja auch andere Sachen in der Geschichte passiert. 9.11.38, diese Reichspogromnacht und 9.11.18 waren revolutionäre Ereignisse in Deutschland. Und eine Überlegung dabei ist danach dann auch noch einen Wahlboykott für diese erste gesamtdeutsche Wahl einzuleiten. In solchen Richtungen kann man ja auch mal überlegen.
Ja, nichts wie los. Fangen wir gleich hier an.
Ja, es gibt, wir haben jetzt noch, oder wolltest du noch was sagen?
Ja, ich würde vielleicht noch sagen, bislang waren es hauptsächlich Positionen, nicht nach Berlin zu fahren. Vielleicht möchte noch jemand anrufen, der oder die nach Berlin fährt und vielleicht mal sagt, warum. Dazu kann man hier im Studio anrufen unter 31028 und die Freiburger Vorwahl, wenn man also nicht in Freiburg wohnt.
Vielleicht können wir auch gerade kurz noch erklären, wo Berlin eigentlich liegt, für die, die es noch nicht wissen.
Ist etwa 940 Kilometer von hier Richtung Nordosten, glaube ich. Vielleicht das nächste Lied, um anzudeuten, dass es schon einen längeren Kampf gegen dieses Deutschland gibt. Ein Lied, eine Vertonung von dem Heinrich-Heine-Gedicht, Die Weber, Deutschland, wir weben dein Leichentuch. Da geht es um Kämpfe, die schon 1844 stattgefunden haben, die aufzeigen, dass es schon einen langen Kampf gegen dieses Staatengebilde gibt und ja, wahrscheinlich dauert auch noch eine ziemliche Zeit.
Aber es gibt trotz allem am 3. Oktober auch was zu feiern, nämlich meines Wissens ist da der Todestag von Franz Josef Strauß.
Im düsteren Auge keine Träne. Sie sitzen am Webstuhl und fletschen die Zähne. Deutschland, wir weben dein Leichentuch. Wir weben hinein den dreifachen Fluch. Ein Fluch dem Gotte, zu dem wir gebeten. In Winters Kälte und Hungers Nöten. Wir haben vergebens gehofft und geharrt. Man hat uns geäfft, gefoppt und genarrt. Wir weben.
ein Fluch dem König der Reichen. Den unser Elend nicht konnte erreichen. Wer den letzten Groschen von uns erpresst und uns wie Hunde schießen lässt. Gedeihen Schmach und Schande, wo jede Blume früh geknickt, wo Fäulnis und Moder den Wurm erquickt. Deutschland, wir heben dein Leichentuch. Wir heben hinein den dreifachen Fluch.
Ja, unsere Ankündigungen und Veranstaltungshinweise am Schluss. Zunächst die neue Ausbruch ist erschienen, Freiburgs monatliche Zeitung. Die Oktobernummer ist da, erhältlich wie immer im Infoladen Subito, in der Klarastraße 73, im Strandcafé hier auf dem Greter Gelände, Fabrik, Vorderhaus, im Jos Fritz mit extra Preis und in verschiedenen Kneipen in Freiburg. Im Ausbruch gibt es diesmal unter anderem einen Artikel von Ingrid Strobel zum Patriarchat, die Angst vor dem Frösteln der Freiheit. Zwei Texte zum Irak, zur Auseinandersetzung im Nahen Osten. Dann gibt es aus der Schweiz ein Papier zum Grapo-Hungerstreik mit Selbstkritik von Leuten, die bisher dazu auch Solidaritätsarbeit gemacht haben. Eine Erklärung von Helmut Pohl, Gefangenen aus der RAF, die er geschrieben hat im August 90. Da nimmt er unter anderem Stellung zu den Verhaftungen der 8 Ex-RAF-Mitglieder in der DDR. Freiburgs Ausbruch also, Nummer 13, erhältlich wie immer an den bekannten Stellen. Redaktionsschluss ist übrigens für alle Leute, die was hinschicken wollen, der 26.10. Und die Adresse ist das Zusammenlegungsbüro CO BWK Büro in der Wilhelmstraße 15 hier in Freiburg. Ja, dann vielleicht jetzt doch die Hinweise für die Aktionstage gegen Gesamt- oder Großdeutschland. Vom 28.09. bis 4.10. wird es Demos und Aktionen geben. Am 28.09. ist in Berlin eine Vollversammlung in der Elisabethkirchstraße um 20 Uhr, so als Auftakt quasi. Dann gibt es am 9.